Die DDR ist doch längst Geschichte. Warum reden aber immer noch alle von Ost und West?
Und wie hat die Wende das Leben von Frauen geprägt und verändert?
Im Osten oder im Westen geboren, macht das noch einen Unterschied?
Ich bin Caroline Kraft.
Und ich bin Caroline Hasse.
Als wir geboren wurden, stand die Mauer schon nicht mehr.
Trotzdem haben wir noch viele Fragen.
Das ist Wendeweiber.
Grüß Gott und Servus, Caro.
Tag schön, Caro.
Caro, eine Frage zum Start. An was denkst du, wenn du an die DDR denkst?
Boah, das finde ich erstmal auf jeden Fall eine krasse Einstiegsfrage, wenn ich so darüber nachdenke. Was mir so direkt in den Kopf kommen würde, wären Plattenbausiedlungen mit Öfen, wo dann so Wäscheleinen gespannt sind. Und daneben sind dann so kleine Klettergerüste aus Stahl. In so bunten Farben, weil das habe ich früher irgendwie oft noch gesehen in meiner Kindheit. Aber also wenn ich richtig an die DDR denke, denke ich an so ein Plattenbauhochhaus, wo dann alle zusammen drin wohnen. Also ein Arzt neben einem Bauarbeiter, eine Lehrerin neben einer Architektin. Und aber auch an die Sachen, die man jetzt noch so in Berlin sehen kann. Diese Kunst zum Beispiel an so einigen Häusern, also diese typischen DDR-Mosaike mit Zirkel und Meißel, wo dann Arbeiterinnen, Arbeiter oder Bauern stehen und Arbeit verrichten und das Leben repräsentieren sollen.
Ja, und dann neben den anderen Sachen ist es natürlich noch die Mauer. Ich glaube, weil man, wenn man in Berlin wohnt, wie wir beide, die ja auch immer noch voll oft sehen, man nimmt es vielleicht nicht mehr so doll wahr, aber wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist und dann auf der Straße dann diesen Mauerstreifen noch eingelassen hat, wo man weiß, oh, hier war Ost, hier war West. Ich finde, daran muss ich auf jeden Fall auch denken.
Wir sprechen hier ganz selbstverständlich von der Mauer. Doch wir sollten noch einmal umreißen, wie es zu ihrem Bau kam. Nach Kriegsende verlor Deutschland seine staatliche Souveränität und wurde unter den alliierten Mächten USA, Großbritannien, Frankreich und der Sowjetunion aufgeteilt. Im Mai 1949 wurde in den Westzonen die Bundesrepublik Deutschland gegründet. Im Oktober 1949 gründete sich auf sowjetischem Sektor die DDR. Die DDR bezeichnete sich als sozialistischer, demokratischer Staat. Faktisch herrschte eine Einparteienregierung unter der SED. Opposition war nicht zugelassen, Medien wurden zensiert, die Bevölkerung überwacht. Die DDR war eine Diktatur. Die westliche Bundesrepublik galt als ideologischer Gegner. Bis 1961 flohen etwa 3 Millionen Menschen wegen politischer Repression, eingeschränkter Freiheiten und wirtschaftlicher Not in den Westen. Die DDR geriet wirtschaftlich unter Druck. Die Regierung sah sich zu einer drastischen Maßnahme gezwungen. Anfang August 1961 erhielt SED-Parteichef Walter Ulbricht die Zustimmung der Sowjetunion, eine Mauer zwischen Ost- und West-Berlin zu errichten. Am 13. August wurde die innerstädtische Grenze geschlossen. Wenige Tage später begann der Mauerbau. Die Berliner Mauer war rund 155 Kilometer lang, 43 Kilometer davon verliefen durch das Stadtgebiet. West-Berlin wurde damit vollständig vom Umland abgeriegelt. Die offizielle DDR-Bezeichnung der Mauer lautete antifaschistischer Schutzwall, eine propagandistische Umschreibung. Die Grenze war stark gesichert. Grenzsoldaten der DDR hatten Schießbefehl, wenn Fluchten anders nicht zu verhindern waren. Am 9. November 1989 wurde die Berliner Mauer geöffnet, unter wachsendem Druck aus der Bevölkerung. Innerhalb eines Jahres löste sich die DDR auf, wurde an die BRD angegliedert.
Woran denkst du?
Also sehr viel so öffentlicher Raum und irgendwie Repräsentanz in gebauter Form quasi, also in der Stadt.
Schon so dieses gesellschaftliche Zusammenleben auch, ja, dass es mehr wahrscheinlich so um die Gemeinschaft geht, als um das Individuum jetzt so an sich.
Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Also ich habe auch, Plattenbau war eine meiner ersten Assoziationen, liegt auch, glaube ich, ziemlich nah, weil das ja einfach die propagierte Wohnform war vorwiegend. Und es ist auch oft, also ich spreche jetzt als Architekturjournalistin sozusagen, eine nicht wirklich nicht schlechte Wohnform. Also die Grundrisse sind oft sehr gut, sehr praktisch eben, sehr funktional, aber auf jeden Fall keine schlecht gebauten, im Sinne von schlecht geplanten Wohnformen. Ja, ich denke auch noch an Farben und zwar irgendwie an Braun und Orange, aber das kann auch allgemein die Zeit sein. Ich weiß gar nicht, was da so ob das einfach so ein bisschen verschwimmt.
So ein bisschen retro.
Genau, aber es kann, also ist einfach, wie gesagt, generell wahrscheinlich auch der Zeit geschuldet und gar nicht unbedingt der DDR. Ich denke auch, wahrscheinlich denke ich an viel zu wenig, weil ich einfach auch so viel noch nicht weiß. Ich denke viel an die Geschichten meiner Eltern, die dann irgendwie mal mit der Klasse nach Ostberlin gefahren sind für einen Tagesausflug und mir davon erzählt haben, von Geisterbahnhöfen und seltsamen Gefühlen beim Kaffeetrinken, wenn ein Polizist irgendwie zu lange geschaut hat,
ja,
dass sie mir dachten, es ist irgendwas, es gibt irgendein Problem und im Endeffekt war dann gar nichts. Also solche Geschichten von meinen Eltern kenne ich eben und dann noch schnell das Geld loswerden, wenn man dann nach West-Berlin gefahren ist, noch schnell irgendwie am Alex das Geld verteilen. So. Ich denke auch an Deutsch, an meinen Deutschunterricht in der Schule, wo wir auch eine Zeit lang über die Sprache gesprochen haben. Also es gab einfach, glaube ich, andere Vokabeln. Daran kann ich mich erinnern. Zum Beispiel an das Wort Plaste-Elaste.
Wie seid ihr darauf gekommen?
Ach, ich glaube, es war einfach Deutschunterricht und wir hatten halt einen Lehrer, der sich dafür interessiert hat oder der das wichtig fand, dass wir eben lernen. Und ich finde es auch sehr wichtig, dass es eben auch in Deutschland eine Zeit lang, oder Dialekte gibt es sowieso unzählige, aber ich glaube auch, dass in der DDR oder ja in vielen ostdeutschen Bundesländern natürlich auch andere Wörter benutzt wurden als in vielen westdeutschen Bundesländern. Genau, und das haben wir da so ein bisschen angekratzt, also wirklich gar nicht viel. Und ich erinnere mich jetzt auch nur an dieses Plaste-Elaste und ich weiß noch, dass wir das alle total lustig fanden und natürlich noch nie gehört hatten. Ich weiß nicht, du hast es wahrscheinlich auch nie gehört, weil es wahrscheinlich so ein seltsames Klischee-Wort ist, was man überhaupt nicht mehr kennt.
Ich habe mich auch jetzt gefragt, was das so heißen soll. Also wahrscheinlich Plaste, weil das wurde ja, glaube ich, in der DDR gesagt und in Westdeutschland Plastik, oder?
Ja, ich denke aber schon.
Plaste-Elaste, keine Ahnung, ob das jetzt so ein Stoff ist oder was das sagen soll. Nee, das kann ich vorher nicht, bevor du mir das jetzt erzählt hast.
Ja, siehst du mal, es ist ein bisschen absurd.
Ja, ich finde, da merkt man auch, dass das so ein bisschen schon wieder auch so vorbei ist, dass sich Sachen natürlich angleichen über die Jahre. Weil ich habe tatsächlich auch mal gegoogelt nach so Wörtern, die noch so typisch aus der DDR stammen oder DDR-Zeit und was da gesagt wurde, was angeblich in Westdeutschland nicht so gesagt wurde. Und ich war bei einigen Wörtern so ein bisschen irritiert, weil ich dachte so, hä, okay, das wusste ich jetzt gar nicht oder hätte ich gar nicht gedacht, dass man das nicht überall sagt. Aber ich kann dir mal sagen, dann kannst du mir sagen, ob du die kennst.
Ja, gerne.
Das erste war zum Beispiel Anorak.
Ja, das sagen meine Eltern auch. Komischerweise.
Echt? Okay, gut. Weil ich dachte so, hä, Anorak, ein Mantel, Wintermantel oder so, Winterjacke? Ja. Ist doch ganz normal. Apfelsine anstatt halt Orange.
Das ist jetzt DDR, Apfelsine oder wie?
Ja, aber Anorak war auch schon DDR.
Ich kenne bisher beide Wörter.
Gehacktes.
Hackfleisch.
Ja. Knast haben.
Hunger haben.
Das Wort Datsche.
Das kenne ich aber auch nicht aus meiner Familie, sondern einfach inzwischen weiß ich, was es ist. Aber das war auf jeden Fall nicht so im Sprachgebrauch. Das ist so ein Ferienhäuschen oder so vielleicht?
Ja, so eine kleine Laube in so einem Schrebergarten. Und was ich auch ganz spannend fand, dass anscheinend in der DDR Mutti gesagt wurde und in der BRD Mama. Und da dachte ich so, ja, also ich sag auch Mama, aber ich habe ganz viele ältere Cousinen oder Tante, die wirklich Mutti sagen und nicht Mama. Ich weiß nicht, sagt bei euch jemand Mutti?
Nee, überhaupt gar nicht. Niemand.
Ja. Hm.
Also ich, ja, da könnte was dran sein. Und wenn du an die BRD denkst, an was denkst du dann?
An VW Käfer, Einfamilienhäuser und irgendwie so Urlaub in Italien. Also ja, wir sprechen natürlich jetzt über die BRD und DDR so in den 70er, 80er Jahren. Ja. Der Mann geht arbeiten und die Frau macht das Abendessen.
Und dieses klassische Familienbild, an das denkst du bei der DDR nicht?
Nicht so doll tatsächlich. Ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie auch daran gedacht, wenn ich an die DDR denke, ich musste auch so ein paar Filme denken, die ich noch mit meinen Eltern geschaut habe, die aber in der DDR produziert wurden, also Kinderfilme. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gibt zum Beispiel welche, die mochte ich immer richtig gerne. Das heißt Spuk im Hochhaus oder Spuk unterm Riesenrad. Kennst du das?
Nein.
Bei Spuk unterm Riesenrad ist es halt auf so einem Jahrmarkt, wo dann ein paar Geister aus der Geisterbahn geflohen sind und Kinder müssen die halt wieder einfangen. Und die Kinder sind oft alleine unterwegs und die Eltern sind arbeiten oder gehen aus. Und da sind auch öfter dann Alleinerziehende tatsächlich, weiß ich noch, bei Spuk im Hochhaus zum Beispiel, wo die Kinder dann einfach den Tag alleine sind und dann kommt abends halt so die Mutti.
Super spannend, das ist ja das, womit man nun mal aufwächst und wenn das dann schon so in den Kinder, in den Sachen, die Kinder konsumieren, so verankert ist, ist ja klar, dass das prägt und dass es einem schon direkt früh das eben einfach vermittelt. Das ist ja logisch und das finde ich auch auf jeden Fall sehr interessant.
Mhm.
Vielleicht noch zu meiner Beantwortung der Frage, was ich denke, wenn ich an BRD denke. Und zwar erinnere ich mich noch, dass wir früher oft Loriot geguckt haben und da werden ja auch diese alten Nachrichtensendungen nachgespielt. Und da wird nämlich auch immer, also da war eben Bonn die Hauptstadt der BRD und die Nachrichtensprecherin, in dem Fall, ich glaube, Evelyn Hamann, die Schauspielerin, hat dann die Nachrichtensprecherin gespielt und hat dann immer angefangen mit Bonn, so wie man heute sagen würde, Berlin. Und das weiß ich noch genau, das hat mich hat mich auch sehr irritiert, weil ich absolut keine Ahnung hatte, dass Berlin nicht immer die Bundeshauptstadt war.
2025 ist Berlin unbestritten die politische Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland, so wie wir sie kennen. Doch es gab eine Stadt, die dieses Amt länger innehatte als Berlin, Bonn. Für 50 Jahre nämlich, von 1949 bis 1999, war Bonn Regierungssitz bzw. Bundeshauptstadt der Bundesrepublik Deutschland. In dieser Zeit war Ostberlin, der sowjetisch besetzte Teil der Stadt, Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik. Erst der Einigungsvertrag vom 31. August 1990 erklärte Berlin offiziell zur Hauptstadt des wiedervereinigten Deutschlands. Nach Kriegsende 1948 trat in Bonn der Parlamentarische Rat zusammen und arbeitete das Grundgesetz aus. Mit der Gründung der Bundesrepublik 1949 wurde Bonn, ausdrücklich provisorisch, zum Sitz von Parlament und Regierung. Berlin blieb die eigentliche Hauptstadt, aber eine Rückkehr war nur vorgesehen, wenn freie, gesamtdeutsche Wahlen möglich wären. In der Hauptstadtfrage konkurrierten mehrere Städte. Frankfurt am Main galt als Favorit wegen seiner zentralen Lage und seiner Wirtschaftsstärke. Doch letztlich wurde Bonn gewählt, bewusst als kleine, unaufgeregte Stadt mit Abstand zur NS-Vergangenheit Berlins. Bonn stand für Bescheidenheit, Übersichtlichkeit und ein demokratisches Signal. Viele Abgeordnete wollten ein Zeichen setzen. Kein Rückgriff auf alte Machtzentren, sondern ein Neuanfang im Kleinen. Nach der Wiedervereinigung wurde Berlin zwar Hauptstadt, aber der Regierungssitz blieb zunächst in Bonn. Erst am 20. Juni 1991 entschied der Bundestag mit knapper Mehrheit den Umzug von Parlament und Regierung nach Berlin. Vollzogen wurde er 1999. Einige Ministerien haben in Bonn immer noch ihren Hauptsitz, andere einen zweiten Dienstsitz. Damit bleibt die Stadt trotz des Umzugs ein bedeutender Standort der Bundespolitik.
Ich denke auch deshalb, wenn ich an die BRD denke, ich denke an Bonn und ich denke an den Kanzlerbungalow. Irgendwie ist es so voll, weil das auch so ein krass schönes Gebäude ist. Und ich war auch einmal in Bonn.
Kannst du mal beschreiben?
Ach, das ist von so einem, Sepp Ruf heißt der Architekt, und das ist so ein ganz leichter, modernistischer Bau mit sehr viel Glas und so schlanke Konstruktion und schön, also vielleicht so ein bisschen, wenn man jetzt an Ludwig Mies van der Rohe denkt, von den Materialitäten und so dieses modernistische, dieser Kontrast aus Glas und Stein, aber es ist auf jeden Fall leichter, eine leichtere Architektur und irgendwie da hat es auch ein totales krasse Ding, also in der Mitte ist irgendwie so ein Pool und ja, es ist ein cooles Ding auf jeden Fall und ich war mal in Bonn und war dann auch total überrascht von diesem Regierungsviertel. Was heißt überrascht? Das war halt mal die eine Landeshauptstadt sozusagen und das sieht man auch noch und das fand ich sehr, sehr interessant. Und dann denke ich noch an den Ruhrpott, was lustig ist, weil ich glaube, das kommt davon, dass das Ruhrgebiet für mich so die Verkörperung von Westdeutschland ist, weil es ja einfach geografisch so ist. Und wenn ich dann an die BRD denke oder an Westdeutschland, dann denke ich halt explizit ans Ruhrgebiet einfach und an Köln und sowas. Also ja, irgendwie wilde Assoziationen.
Ja, verspannt. Also wie man sehen kann, sind da viele Klischees in unseren Köpfen. Oder ja, ich weiß nicht, fandest du es auch ein bisschen schwieriger, an die BRD zu denken? Vielleicht einfach, weil es sie ja noch irgendwie gibt und es geht ja irgendwie weiter. Und das Land hat sich ja trotzdem verändert.
Ja, absolut. Ja, und jetzt haben wir ja schon so ein bisschen über Assoziation und auch über Sprache ein bisschen geredet. Vielleicht ist es euch auch bei unserer Begrüßung aufgefallen. Wir haben uns ein bisschen schönhaft begrüßt. Caro, an was denkst du denn, wenn du an deine Heimat denkst?
Meinst du mit der Sprache?
Ja, zum Beispiel. Oder auch generell. Hast du ein Heimatgefühl oder was ist dein Heimatgefühl?
Also Heimat ist vielleicht auch so ein Begriff, muss ich sagen, der für mich den ich richtig lange nicht benutzt habe, ist mir tatsächlich gerade erst eingefallen. Ich weiß noch, bin ich irgendwie zum Studium gekommen und dann haben richtig viele so gesagt, ach, ich fahre am Wochenende in die Heimat. Und dachte ich immer so, krass, also ich habe das Wort nie benutzt, bei uns sagt man zu Hause. Mhm. Und deswegen finde ich irgendwie so, Heimat hört sich so sehr, sehr tragend an. Also es ist irgendwie so ein schwerer Begriff. Ja, aber auf jeden Fall natürlich ist Cottbus schon meine Heimat. Mhm. Ja, woran denkst du denn, wenn du an deine Heimat denkst?
Ja, also vielleicht erstmal, ich komme so aus der Fraktion, wo die Leute sagen, ich fahre in die Heimat. Ich glaube, das ist einfach wieder eine regionale Sache, beziehungsweise Häm, wird man in Mannheim sagen. Ich fahre Häm. Mhm. Oder eben in Schwaben, wo ich studiert habe, denke ich, ist es dann eher, ich fahre in die Heimat. Ja, bei mir, die Heimat ist auf jeden Fall Mannheim. Und da wiederum denke ich auch sehr viel an natürlich meine Eltern, an Backstein, Hinterhöfe und Gründerzeithäuser, weil so bin ich aufgewachsen, so ist es in Mannheim in der Ecke, wo meine Eltern auch heute noch leben. Mhm. Ich denke an Industrie und an eine bunte Stadtgesellschaft und an Schokoladenbruch. In Mannheim steht nämlich die Schokinack. Das ist eine Fabrik, die produziert Schokolade für fast alle super viele Produkte, die wir so, also jetzt keine Tafelschokolade, aber halt so weiterverarbeitete Schokolade. Mhm. Und das riecht manchmal sehr seltsam. Also Mannheim hat einen eigenen Geruch. Daran denke ich auch auf jeden Fall bei der Heimat.
Verspannt, wusste ich gar nicht. Aber
mit Mannheim kennt sich sowieso niemand aus. Mannheim ist vielleicht ähnlich underrated wie Cottbus.
Okay, jetzt wo du es so sagst, da sind halt in Cottbus diese Tagebaue und der Spreewald ist in der Nähe. Das sagt man immer so, oh, wenn man nach Cottbus fährt, die Stadt ist okay, aber der Spreewald ist echt richtig schön. Ja, aber weil du das gerade schon so gesagt hast mit ich verhehm oder wie du es gesagt hast, ich kann es gar nicht so genau. Ist das für dich auch so ein Heimatgefühl? Weil wir haben es ja auch in der Begrüßung so ein bisschen gesagt, so dieser Dialekt, der dann da gesprochen wird.
Ja, also auf jeden Fall. In Mannheim ist, ich glaube, viele mögen den Dialekt gar nicht. Also ich werde zumindest immer damit konfrontiert, wenn ich sage, ich komme aus Mannheim und die Leute kommen vielleicht nicht aus Mannheim. Also ich habe auch Familie in Bielefeld. Das ist ja für mich fast schon Norddeutschland. Ich weiß, dass es nicht Norddeutschland ist, aber die Reaktion so aus der Ecke ist sehr, sehr oft, boah, schlimmer Dialekt und so. Mir geht dabei das Herz auf, muss ich sagen. Also ich liebe einfach diesen Monnemer Dialekt und den Singsang in der Sprache und ich mag es auch sehr, sehr gerne, wenn man hört, wo jemand herkommt. Das fand ich irgendwie auch im Studium. Wie gesagt, der Bachelor war in Stuttgart und es waren sehr viele Leute aus dem Umland, aus schwäbischen Dörfchen. Die haben alle extrem geschwäbelt am Anfang noch. Dann haben sie es nach und nach abgelegt, interessanterweise, weil man dann irgendwie so großstädtischer wurde. Und ja, eine gute Freundin von mir, die redet jetzt fast Hochdeutsch und hat wirklich am Anfang des Studiums komplett geschwäbelt. Das ist richtig, richtig spannend. Wie ist es denn bei dir? Was denkst du, wenn du deinen Dialekt, ich weiß nicht, ob Cottbus jetzt so einen krass eigenständigen Dialekt hat oder ob das über ein größeres Gebiet quasi ist, aber was denkst du, wenn du jemanden hörst, der so spricht, wie man zu Hause spricht quasi und du bist nicht zu Hause?
Es wird so ein bisschen Berlinert in Cottbus. Ich finde, das merke ich dann schon, wenn ich das irgendwo woanders höre, dann... Ja, gerade wenn es jetzt nicht irgendwie in der Region Brandenburg ist, denke ich so, oh ja, da könnte auch irgendwie so aus der Ecke kommen, irgendwo in Brandenburg. Das kann man am besten vielleicht mal googeln, wie sich das anhört. Aber es ist so ein bisschen wie berlinerisch. Was mir passiert ist, ist tatsächlich, dass wenn ich irgendwo hingekommen bin, das war auch so beim Studium, habe ich neue Leute kennengelernt aus Westdeutschland, weil in Ostdeutschland würde das tatsächlich nicht passieren. Und die dann nach einer Weile gesagt haben so, oh, woher kommst du nochmal, Caro? Und dann meinte ich so, na, aus Cottbus. Dann waren die so, krass, das hört man ja gar nicht. Und dann war ich immer so, ja, wie sollte sich das denn anhören, so deiner Meinung nach. Und dann meinten die halt immer so, na so Ossi. Mhm. Und dann war ich so, okay, was ist ein Ossi? Und dann waren die so, und meinten aber eigentlich so sächsisch. Und dann habe ich immer gesagt so, ja okay, was ist denn ein anderes Bundesland? Mhm. Das wäre ja irgendwie so, als wenn ich jemanden aus Düsseldorf fragen würde, warum man jetzt nicht bayerisch redet. Und das haben richtig viele nicht so richtig verstanden. Ich weiß nicht, wie du das empfindest. Was denkst du, wenn du an Sächsisch denkst? Oder wurde bei euch drüber so früher geredet?
Auf jeden Fall. Also bei uns wurde immer gesagt, das ist der hässlichste deutsche Dialekt überhaupt. Und ich finde es voll krass, weil ich finde, es gibt so viele seltsame Dialekte in Deutschland. Aber ich glaube auch, dass es extrem negativ konnotiert ist. Das kann ich mir wirklich gut vorstellen.
Ja, ich glaube, das wird wahrscheinlich auch ein bisschen wieder besser. Aber ich finde auch, so wie du gesagt hast, eigentlich ist es irgendwie schön, wenn man hört, wo jemand herkommt und das auch noch so gepflegt wird. Sprichst du zu Hause mannheimerisch?
Wenn, dann aus Spaß. Ich bin so nicht aufgewachsen. Meine Eltern kommen nicht daher. Meine Eltern reden wirklich reinstes Hochdeutsch und ich habe dann im Kindergarten auf dem Spielplatz, als ich klein war, im ersten Jahr meiner Ausbildung, war ich dann so mit Monomerisch konfrontiert oder in der Schule. Manche Lehrerinnen und Lehrer haben vielleicht so geredet, aber zu Hause eigentlich nicht. Und manche Freundinnen von mir oder so. Also wenn ich das dann mache, dann mache ich es aus Spaß einfach. Aber ich höre es eben gerne einfach. Ich finde es total angenehm, genauso wie Pfälzisch. Das ist quasi das Pendant, was bei dir dann Sächsisch wäre. Was ja auch nicht in Cottbus gesprochen wird, logischerweise, weil es Brandenburg ist. Das wäre dann bei mir Pfälzisch, also auch ein anderes Bundesland, vielleicht ein ähnlicher Dialekt für Leute, die es nicht so gehört haben. Aber
ja, ich habe es auch natürlich, dass man sich auch ein bisschen mit dem identifiziert, wenn man das hört und sagen kann, so, oh, ich weiß irgendwie wenigstens grob, wo die Person vielleicht herkommt und so. Also das würde mir jetzt, ich glaube, ich könnte mannheimerisch wahrscheinlich gar nicht erkennen, tatsächlich.
Ja, genauso wenig wie ich wahrscheinlich Sächsisch und Brandenburgisch auseinanderhalten könnte. Von daher kann ich das gut verstehen.
Okay, jetzt haben wir schon voll viel über die sprachlichen Unterschiede gesprochen in Ost und West oder ja, in den alten und neuen Bundesländern.
Ja.
Okay, wo ich das gerade so sage, fällt mir voll auf. Das war auch ein Punkt, wo ich das erste Mal gecheckt habe, dass es noch Unterschiede gibt. Also mit dem alten und neuen Bundesland. Als Kind dachte ich immer, Brandenburg, wo ich herkomme, gehört natürlich zu den alten Bundesländern. Ich glaube, weil es da halt so viele Schlösser gibt und mit der ganzen Geschichte und Preußen und so. Bis ich irgendwann mal gecheckt habe, so nee, es ist ein neues Bundesland. Das war für mich als Kind wirklich so richtig so, oh mein Gott, was? Ja. Deutschland war geteilt und deswegen ist es ein neues Bundesland. Naja, aber was ich eigentlich sagen wollte, es gibt auch voll viele regionale Produkte, die mich dann doch noch an den Osten oder die DDR erinnern. Zum Beispiel muss ich bei Rotkäppchensekt immer an die DDR denken.
Ja.
Hast du auch solche Sachen, die dir da in den Kopf kommen?
Also ich denke bei Senf sehr viel an die ostdeutschen Bundesländer, also Bautzen, dann also Bautzner halt, wobei es auch Senf aus Regensburg gibt, Händelmeier, also aber das ist einfach nur so eine erste Assoziation.
Ja.
Ich denke an Spreewaldgurken natürlich. Also du hattest ja mal neulich von diesen, ich hoffe der Name stimmt, Hallorenkugeln.
Ja.
Heißen die so?
Ja, Hallorenkugeln.
Und ich habe dir ja dann erzählt, dass ich lustigerweise kurz davor zum ersten Mal in meinem Leben die probiert habe.
Ja.
Von einer Freundin meiner Eltern, die in Magdeburg aufgewachsen ist. Und also zu DDR-Zeiten. Und mir haben die überhaupt nicht geschmeckt, auf jeden Fall. Aber es muss ja nichts heißen. Und ich fand auch, dass sie irgendwie... Sie haben anders geschmeckt, als ich erwartet hätte. Ich habe so an, es war mit Pfefferminz und ich habe so an After Eight gedacht. Und das hat halt einfach anders geschmeckt. Aber es ist ja auch ein anderes Produkt, von daher ist es ja auch logisch.
Ja.
Aber ich weiß nicht, ob ich so DDR-Produkte überhaupt mal gegessen habe, bewusst.
Kennst du Knusperflocken?
Nee. Ist es Frühstück oder?
Nee, das ist auch Schokolade. Das ist auf jeden Fall ein Snack. Und ich glaube, das Verpackungsdesign hat sich wahrscheinlich nicht verändert seit DDR-Zeiten. Das ist so eine goldene, glänzende, ganz knisternde Verpackung und da steht Knusperflocken drauf und das sind so kleine Schokostückchen. Ja, die haben wir früher richtig oft eingekauft.
Sehr spannend. Ja, da haben wir jetzt ja mal den großen Klischee-Wald abgegrast.
Ja, jetzt haben wir den Klischeewald abgegrast, damit wir in den nächsten Folgen jetzt damit aufräumen können, oder?
Also ja, ich bin auf jeden Fall auch bereit, dass wir jetzt mal endlich dann mit den Frauen sprechen, die wirklich was dazu sagen können, die es erlebt haben. In der nächsten Folge geht es schon los, beziehungsweise noch nicht so richtig, aber seid gespannt. Wir haben eine Art von Gesprächspartnerinnen.
Genau, ab Folge 4 könnt ihr dann hier tollen Gesprächspartnern zuhören. Also schaltet gerne wieder ein.
Genau, und wie wir auch letztes Mal schon gesagt haben, wenn euch jemand einfällt, eine Frau, von der ihr denkt, wir sollten unbedingt mit ihr sprechen, dann schreibt uns.
Und bis dahin, tschüss.
Tschüss. Bis zum nächsten Mal.